von Jesu beginnen,
haben wir heute Abend ein Thema, das eigentlich schon lang fällig wäre, näher anzusehen. Genau im Worte Gottes sich orientieren zu lassen, nämlich kurz die sogenannte darwinsche Evolutionslehre. Eigenartig. Evolution, wenn ich das Wort suche, dann habe ich, wie man sagt, eine Eselsbrücke, Revolution. Und in Bezug auf diese Lehre der Evolution bedeutet es für einen Christen maximale Revolution. Warum ich nun da drauf komme? Weil in unseren Tagen, und ich darf sagen, guten Abend, von einem gottesfürchtigen Mann, einem Wissenschaftler, ein Buch herausgegeben worden ist, mit dem Titel Die Bibel bestätigt die Lehre der Wissenschaft. Also, ich habe nicht genau den Wortlaut. Die Bibel bestätigt die Lehre der Wissenschaft. Ich habe das Buch in die Hände bekommen, lese den Titel und war für mich still schon überzeugt, ich darf mir die Mühe ersparen, noch in das Buch hineinzusehen. In einer alten Beurteilung dieses Problems schreibt ein Wissenschaftler wieder, der auf seine Weise gottgläubig ist. Also eins ist klar, die Lehre der Bibel und diese Evolutionslehre der Wissenschaft von Darwin her gab vorher schon Ansätze dazu. Zeitlich schreibt er, die Lehre der Bibel in Bezug auf Entstehung aller Geschöpfe und diese Lehre der Evolution unserer Wissenschaft sind sich diametral entgegen, also maximal im Widerspruch. Eine Mittelstellung ist die, also zwischen der Lehre, die Gott ablehnt als Schöpfer, einen Schöpfer ablehnt, einfach irgendwie kam das mal so, eines hat sich aus dem anderen entwickelt bis heute, die Zwischenstellung, Menschen, die an Gott glauben, nehmen wir wieder Wissenschaftler, die aber bei der Entwicklungslehre weitgehend verharren, aber Gott als den wenigstens anerkennen, der das alles überwaltet und bewirkt. Evolution, Entwicklungslehre, nämlich eine fortlaufende, stufenlose Entwicklung aus einer Urzelle. Stufenlos. Also eines aus dem anderen. Ich frage mich schon, wie soll man sich das vorstellen? Und weil man sehr schwer hat, sich so etwas vorstellen zu können, weil das in einem Menschenalter oder seit Menschengedenken gar nicht feststellbar ist, dass eines aus dem anderen kommt, nehmen wir mal aus einer Kartoffel so langsam weiterentwickelt zu einer Maus, nicht? Also ich mache keinen Scherz. Das ist ernst zu nehmen nach der Entwicklungslehre. Ich meine jetzt nicht Kartoffel und Maus, nicht? Aber in dieser Weise. Da das sehr schwer sich vorzustellen ist und ebenso schwer wirklich nachzuweisen ist, sind nun zeitlich unendliche Zeiträume nötig, damit so etwas überhaupt denkbar ist. Unendliche Zeiträume von Jahrmillionen und Jahrbillionen, wo die Vertreter dieser Lehre sich vollständig abgesichert haben, dass die Dinge noch kontrolliert werden könnten. Ich greife einen Vergleich, um seine Lehre zu stützen, von Darwin heraus. Sehr einfachen Vergleich, den jedes Kind verstehen kann. Nämlich, oder, ja, ein Vergleich ist besser als wie ich geschrieben habe, ein Lehrsatz Darwins, nämlich ein Vergleich, den Darwin zieht, zur Stützung seiner Lehre oder seiner Ansicht, seiner Meinung oder ja, seiner schriftlichen, bis in Einzelheiten sich ergehenden Beweisführungen, wie er meint, oder Vergleiche und Rechtfertigung seiner Lehre, nimmt er den einen Vergleich. Wie Äste und Zweige aus einem Stamme sich verästeln, so haben wir uns diese Verästelung von dem kleinen einen in die Vielfalt der gegenwärtigen Dinge vorzustellen. Verästelung oder dieser Vergleich macht aber Darwin, offenbar ohne es zu merken, seine Lehre zunichte. Er hat schon gemerkt, vom Stamm Zweige, Äste und Zweige, Verzweigung, eine Mannigfaltigkeit, ist richtig. Aber nicht nur, dass es nicht verschiedene Früchte gibt am gleichen Baum, ne? Sondern ein Zweig ist genau wie der andere, die gleiche Sorte, die gleiche Art des Baumes. Stimmt. Also, mit diesem einfachen Vergleich, den er selber gezogen hat, ich habe schriftlich, hat er seine eigene Weisheit zur Torheit gemacht.
Denn an jedem Zweig hängt wieder die gleiche samentragende Frucht nach ihrer Art. Und doch kennen wir einen Baum mit den verschiedensten Dingen an den Zweigen, der Christbaum, aber nur angehängt, angehängte Dinge.
Erstens, wie beurteilt die Bibel das Wissen, die Weisheit und den Verstand des gefallenen Menschen? Antwort: Wir wollen es ganz neu tun, obwohl wir es längst wissen. Römer 1, Römer 1, Vers 19, weil das von Gott Wissbare, Kennbare unter ihnen, den Menschen, im gefallenen Zustand offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Alles, was wissenschaftlich erforscht wird, in Bezug auf die Wunder der Schöpfungs- und Naturgesetze, ist in Ordnung. Ob sie es richtig beurteilen, ist eine andere Frage. Aber wir können für die Riesenarbeit der Wissenschaft nicht genug dankbar sein, weil wir ebenso selber nicht viel Zeit versäumen müssen, um selber Forschungsarbeit zu tun, in den Wundern der Schöpfungsgesetze unseres Gottes. Das ist vorerst positiv. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, und jetzt, die von Erschaffung des Kosmos an in dem Gemachten wahrgenommen werden, darin ist die Wissenschaft in Ordnung. Die Dinge zu erforschen, zur Kenntnis zu nehmen. Jetzt kommt dann. Das von Gott Wissbare wird geschaut, kann mit Sinnen wahrgenommen werden. Und zwar jetzt, zu welchem Zweck? Lässt Gott diese Riesenarbeit vollziehen? Damit sie ohne Entschuldigung seien. Aha. Ohne Entschuldigung in der Frage, gibt es einen Schöpfer oder gibt es keinen? Je mehr einer in die Wunder der Schöpfungsgesetze, Naturgesetze hinein schauen kann und diese kennt, ist er umso weniger entschuldbar in der Frage, gibt es einen Schöpfer oder nicht. Wird geschaut, das von Gott Unsichtbare in der Schöpfung, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie jetzt Gott kennend, um Gott wissend, ihn weder als Gott verherrlichen, noch ihm Dank darbrachten. Also das Zweite wäre das Primitivste. Danken. Immer wieder mit der weiteren Frage des Apostels Paulus verbunden. Wer bist du, was hast du, o Mensch, das dir nicht gegeben ist? Der Erfinder findet ja immer nur etwas, was schon da ist. Und dass er etwas suchen und finden kann, ist ihm auch geschenkt. Es bleibt ihm also wie viel Ehre übrig? Null. Der Entdecker, der die Decke wegnehmen kann, sieht Dinge, die auch schon längst da sind, für die er gar nichts kann, dass sie da sind. Und dass er die Decke wegnehmen konnte, ist ihm auch noch gegeben. Einfachste göttliche Fragestellung, in der die Antwort immer schon drin ist. Wenn Paulus hier weiterfährt, nun, um Gott wissend, ihn weder als Gott verherrlichen, noch ihm Dank darbrachten, sondern, und jetzt kommt die Sache, in ihren Überlegungen, und das ist Sache des Menschen, die Überlegungen, der Gedankengänge. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens war ja bekannt, schon von wann an nur böse den ganzen Tag, von Jugend auf, gleich nach dem Fall der ganzen Menschheit. Nichts zu machen. Klares Zeugnis der Schrift. Sind sie, das ist jetzt ihre Sache, in ihren Überlegungen sind sie in Torheit verfallen. Die Dinge kennend, um sie wissend, dass es einen Gott gibt, einen Schöpfer geben muss. Wie hat unser Architektendichter oder Dichterarchitekt einmal, ja, ein Plakat herausgegeben, ich glaube, ich habe es hier irgendwo notiert. Müsste es dann gerade.
Wer Gott heute nicht denken muss.
Ja, na, ja, ja, das ist der erste Schlusseffekt. Hier. Gott von Max Frisch heißt er. Also, da ist sehr frisch gesagt. Gott, der im Mikroskop nicht zu finden war, rückt uns bedrohlich in die Rechnung. Wer ihn nicht denken muss, hat aufgehört zu denken. Gott, um Gott wissend, Gott kennend, also nicht erkennend, sondern kennend, ihn weder als Gott verherrlichen noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz, aha, wo werden die Überlegungen vollzogen? Den Entwürfen des Herzens, Sache des Menschen. Und ihr unverständiges Herz wurde noch verfinstert. Aha. Wer ist daran schuld, dass ein unverständiges Herz noch verfinstert wird? Ja. Der Überleger selber. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Hat also die Bibel, unser Gotteswort, auch nur von Ferne im Sinn der Weisheit unserer Wissenschaft, unserer Menschen, diese zu bestätigen. Alles andere, das genaue Gegenteil. Da sie sich für weise ausgaben, in ihren Überlegungen dann, sind sie zu Narren geworden. Und wenn wir jetzt weiterlesen, mit dem habe ich bis vor kurzem auch mit den nächsten Worten nicht viel anzufangen gewusst. Wir lesen jetzt weiter. Und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln, von vierfüßigen kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahin gegeben. Ja. Also unsere aufgeklärte Menschheit heute, die denkt doch gar nicht daran, da Götzenbilder von Menschengestalten, Tiergestalten oder weiß was, Gestalten da vor sich hinzustellen und denen zu dienen.
Sie nehmen sich ja heute alle Mühe, die Ökumene und die Kirchenfürsten, die so auf Reisen gehen, dass sie das auf den gleichen Nenner bringen, dass wir doch alle den gleichen Gott haben. Mhm. Allah oder Buddha. Mit anderen Worten, wie sie alle heißen, mit anderen Worten, sie ziehen den Gott der Götter, der Gott, der in einem Licht ist, von ihm zukommt, ziehen sie in das Materielle, in diese Schöpfung hinein, tun das, was sie zu unserer lieben Mutter abzugreifen.
Auf die Ebene der Götter ziehen sie den Gott der Götter hinab. Danke, aber hier, wie heißt denn unser Thema heute? Prüfung darwinsche Entwicklungslehre. Was macht denn die? Anstatt dass Gott ein Geschöpf geschaffen hat im Bilde Gottes, wie heißt er? Mensch, in seiner Art. Lassen Sie den Menschen aus Keimen und Pflanzen und Tieren und so weiter sich entwickeln, nicht? Das Gleichnis Gottes heißt Adam, der erste Mensch. Wunderbares Geschöpf. Er spricht und er steht da. Und was machen Sie daraus? Und dieser Adam, der erste Mensch, ist geschaffen im Gleichnis Gottes. Und den lassen Sie jetzt entstehen aus den primitivsten, ja, wie heißen da die Leiche der Fische und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Nicht wahr? Ja. Genau was hier gesteht. Ganz, ganz hypermodern geschieht das heute. Das Gleichnis Gottes ziehen Sie hinab in die Bereiche der primitivsten Lebewesen. Vers 28. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, und jetzt, obwohl sie Gott kennen und Gott wissen, finden sie es nach den Überlegungen ihrer Herzen, denen sie zu in Torheit verfehlen, nicht für gut, Gott in Erkenntnis zu haben, sich heißt, sich mit diesem Gott in Verbindung setzen zu lassen. Das wollen sie nicht. Das hätte unliebsame Konsequenzen. Würde das nach sich ziehen? Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis, Epignosis, haben wir gelernt zu haben, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Dann nehmen wir aus Kapitel 2 noch Vers 6 und 7 heraus. Da ist die Rede vom gerechten Gericht Gottes, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Ausharren in guten Werke Herrlichkeit und Ehre und Unverwesslichkeit suchen, denen gibt er ewiges Leben. Sehen wir. Unter den vielen, den unzähligen, der Masse dieser Weisheit der Menschen, der weisen Menschen, da gibt es nicht wenige, die um Gott wissen, aber in ihren Überlegungen, oder nicht aber, sondern und darauf eingehen, sich aufzumachen, diesen Gott zu suchen, indem sie Ehre, Herrlichkeit und Unverweslichkeit suchen. Haben sie göttliches Wohlgefallen über sich schon, insofern, als er ihnen äonisches Leben gibt? Ewiges Leben, noch nicht unauflösliches Leben. Das Leben gibt, das Adam und Eva vor dem Fall hatten. Wir wissen, wie die Masse der Nutznießer im tausendjährigen Reich dargestellt werden von Gott. Dann 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Vers 17. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, die Frage lassen wir jetzt sein, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt, nicht in Redeweisheit. Er wurde ja beurteilt, seine Briefe sind gewaltig. Aber reden kann er gar nicht. Das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, auf dass nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Ja. Hätte Paulus reden können, aber mit Furcht und Zittern, um ja eins nicht zu tun, das war sein Furcht und Zittern. Durch eine Rhetorik von griechischen Philosophen und ähnlichen Redekünstlern das Wort vom Kreuz zunichte zu machen. Direkt Gefahr. Die Grundlage der Versöhnung des All zunichte zu machen. Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, also alttestamentliches Zeugnis, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Ein Wort aus Jesaja 29. Welche Beurteilung hat also Gottes Wort in Bezug auf jede Art von menschlicher, gegenwärtiger Weisheit? Paulus fährt weiter. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, also der Wirkliche, wo sind die Schulstreiter, und jetzt, Achtung, dieses Zeitlaufs, des gegenwärtigen Zeitalters, ist in dem gegenwärtigen Zeitalter Gefahr, dass die Menschen eine Weisheit besitzen, einen Verstand präsentieren, der überragend ist nach Beurteilung von Menschen. Genau in dem gegenwärtigen Zeitlauf. Also nicht nur macht Gott die Weisheit des ganzen Kosmos, Fürstentümer und Gewalten in der unsichtbaren Welt und ihre Schattenrisse auf der Erde, Fürstentümer und Gewalten auf der Erde, Hoheiten, Weisheiten, Verstandestypen macht er zunichte, tut er hinweg. Hat nicht Gott die Weisheit des Kosmos zur Torheit gemacht? Wo ist der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Also die ganze Weisheit des ganzen Kosmos, Himmel und Erde und ihre Bewohner zur Torheit gemacht. Und jetzt noch besonders in dem gegenwärtigen Zeitlauf. Die Schulstreiter in dieser Lehre, Entwicklungstheorie, Evolution, nicht? Was da für Schulstreit schon gegeben hat. Also prächtige Aussage, Kurzfassung wieder bei unserem Apostel Paulus. Hat nicht Gott die Weisheit des Kosmos zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes der Kosmos durch die Weisheit, die kosmische Weisheit, die weltliche Weisheit, Gott nicht erkannte. Also, die Weisheit einer weisen Menschheit kann unmöglich die Weisheit Gottes erkennen. Sind das Zeugnisse? Und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von welchem Apostel? Dem es gegeben ist, das Wort Gottes zu vollenden.
Fleischerne Menschen, Fleisch vernimmt nicht, was der Geist des Gottes ist.
Ja. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Denn weil ja in der Weisheit Gottes der Kosmos durch seine Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt, also so, wie heute einer da vorne steht und fast beansprucht, er verkündige jetzt Wort Gottes. Nicht? Er verkündige jetzt Weisheit Gottes. Nicht? Naja, was der Kerl da vorne schwätzt, nicht? Was will denn dieser Schwätzer sagen, haben die Philosophen in Athen gesagt, als Paulus aufgetreten ist. Sie haben ihm aber wieder einmal ohne Willen einen Ehrentitel gegeben. Das griechische Wort heißt, was will denn dieser Wortsäher sagen? Spermalokos. Was will denn dieser Spermalokos? Sperma heißt Same, Saatgut, und Logos heißt Wort. War das ein Ehrentitel für den Schwätzer? Wort Gottes ist ja Same, der Lebendige. Gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten, weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen. Wir aber, also Juden so, die Frommen und die weisen Griechen so, wir aber. Und was aber bedeutet, wissen wir. Wir aber, wir betont, predigen Christum als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als Griechen, Christum, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes stärker als die Menschen, die gesamte Menschheit. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte des Kosmos hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schanden mache. Oh. Also durch die Toren dieser Welt, die als Toren bezeichnet werden, lässt Gott die sich für Weise halten, zu Narren werden. Oh, 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 oh. Sondern das Törichte des Kosmos hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache des Kosmos hat Gott auserwählt, auf dass er der Starke zu Schanden mache, wird immer gewaltiger nach unten. Und das Unedle der Welt hat Gott, und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, das, was nicht ist, was hat nicht würdig, wertlos bezeichnet wird, hat Gott auserwählt, zu welchem Zweck? Damit er das, was noch etwas ist in diesem Kosmos, zunichte macht. Ich komme im Augenblick zurück auf den Autor des erwähnten Buches. Ich kann mir sehr gut vorstellen, der hat es gut gemeint. Der wollte die klaffende Kluft zwischen Wissenschaft und Bibel versöhnen. Eigenartig ist nur bei diesem Versöhnungsversuch, ne, dass wer sich nach wem richtet, von den beiden Seiten. Dass die Bibel sich nach der Weisheit des Kosmos richtet, gibt er sich Mühe. Schade. Schade. Und das, was nichts ist oder nicht ist, hat Gott auserwählt, auf dass er das, was ist, existiert, zunichte macht. Zu welchem Zweck? Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Wenn die Bibel das Bild der Wissenschaft bestätigt, darf sich dann die Wissenschaft rühmen, also wir sind doch Kerle, ne? Gott muss noch froh sein, ja.
Dass
wir ihm endlich auf den Thron, den Verlorenen, wieder hinaufhelfen. So. Damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm heraus aber seid ihr in Christo Jesu. Ihr. Das ist etwas ganz anderes. Wer sind wir? Ihr, die Nichts. Das sind wir.
Ah, Entschuldigung, ich darf noch mal fragen, wie steht geschrieben
genau?
Aus ihm heraus.
Aus Christus, ja?
Ja.
Sind wir.
Ja.
Als Geschöpfe.
Ja. Wo waren wir dann vorher?
In ihm drin.
Halleluja!
Ja. Aus ihm heraus seid ihr in Christo, jetzt in die neue Schöpfung versetzt, der uns geworden ist, erstens, Weisheit. Ah. Also Gottes Weisheit ist nur wo zu finden und zu erhalten?
In Christo Jesus.
Ja, in Christo Jesus. Weisheit von Gott erstens. Passt zu unserem Thema. Und Gerechtigkeit und geheiligt sein und Erlösung. Alles Geschenke der Gnade Gottes ohne jede Bedingung. 1. Korinther 2, weil die Korinther nach den ersten Versen von Kapitel 3 nicht geistlich waren, sondern noch fleischlich, musste er zu den Korinthern reden, also hier schreiben, als zu Unmündigen in Christo. Wunderbar, durch die Gnade Gottes sind und bleiben sie in Christo, auch wenn sie noch fleischlich sich benehmen. Wenn sie noch unmündig sind und Milch bedürfen. Und deshalb hat er vorerst in Korinth ihnen nur Milch zu trinken gegeben, ihnen nichts verkündigt als nur Christus und ihn nur gekreuzigt. Das hat genügt. Fährt in Kapitel 2, Vers 6 ja dann weiter. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs. Nicht aber Weisheit des gegenwärtigen Zeitalters. Also jetzt ist welche Zeitspanne aufs Korn genommen? Genau die gegenwärtige. Noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte werden in ihrer Weisheit, sondern wir reden Gottes Weisheit und die kann nur in welcher Form geredet werden? In einem Geheimnis verborgenerweise. Welche Gott zuvor bestimmt hat, wann? Vor den Zeitaltern. Vor Beginn der Schöpfung, vor Grundlegung der Welt. Hat Gott seine Weisheit in Reserve gehalten, und schenkt sie erst, wann wem? Den Nichtsen in dieser Welt, die unter der Verkündigung des Evangeliums, der Herrlichkeit des glückseligen Gottes stehen dürfen, durch den einen Apostel namens Paulus. Wir sind die Ersten. Paulus war der Erste, dem Gott seine persönliche Weisheit geoffenbart hat. Was Gott dem Salomo an Weisheit geoffenbart hat, das war Gottes Weisheit. In Bezug auf diese Schöpfung, den Kosmos. wie da die göttlichen Maßstäbe und Beurteilungen und Zusammenhänge aussehen. Und wir reden, Paulus redet, und wir, die Weisheit Gottes in einem Geheimnis, ganz verborgenerweise, vor Engel und Menschen verborgen. Und jetzt soll unsere Wissenschaft, wo leider mindestens 90% Gott nicht annehmen, leider nicht, auf einmal in ihren Schriften und in ihrer Verkündigung und in ihrer Schulweisheit, in allen Schulen, von der primitivsten bis zur höchsten, ne? Ja. Soll auf einmal diese Schulweisheit die Geheimnisse Gottes präsentieren, die verborgen sind, vom Grundlegung der Welt an verborgen. Vor den Zeitaltern bestimmt zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Fürsten dieses Zeitalters erkannt hat. Und so weiter. Vers 13 noch aus diesem zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefes. Oh, vielleicht Vers 12 noch. Wir aber haben nicht den Geist des Kosmos empfangen. Ja, wer hat denn den Geist des Kosmos empfangen? Alle Geschöpfe. Alle Geschöpfe vorerst. Und jetzt soll der Geist, den der Kosmos empfangen hat, bestätigen, dass der Geist echt sei, der uns geschenkt ist.
Generalmänner, Gott hat alle in den Unglauben eingeschlossen, kosmische Geist herrschen, aber durch seine Kraft leben. Denn durch den kosmischen Geist wäre unser Leben auch nicht. Denn der kosmische Geist ist ja auch erschaffen von ihm.
Jawohl.
Der Sohn der Worte.
Ja, genau. Nur verfinstert dann, ne? Und zu einem glimmenden Docht herabtransformiert. Der kosmische Geist. Weiter her. Sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind, welche wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilen geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Sind das Unterschiede? Es gibt gar keine klaffenderen Unterschiede als hier, auf diesem Gebiet. Bitte Kassette wenden. Ein einfaches Wort Jesu finden wir in Lukas 15, Vers 16, ich hoffe, ich irre nicht, wäre ja nicht schlimm, in dem Fall. 15, er sprach zu ihnen, als die Pharisäer hörten, dass er das Gleichnis vom Haushalter der Ungerechtigkeit auf sie bezog, vorerst, spricht Jesus zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen. Und jetzt das Wort. Schluss von Vers 15. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Liebe Geschwister, das passt nicht mal uns, nicht das Wort. Was unter den Menschen hoch ist, gibt es Dinge, die unter den Menschen hoch geachtet sind? Sind die Lehren unserer Hochschulen hoch geachtet? Wie heißt die Beurteilung Gottes? Brauchen wir nichts mehr zu sagen. Steht geschrieben.
Die bringen sie heute fertig in den Hochschulen, in den Wissenschaften der Technologie und der Biochemie, sogenannte auch künstliche Intelligenz. Das ist dann das Zeichen des Ziegenbocks. Wenn das Zeichen Ziegenbock erscheint, ist die Zeit der äußersten Entwicklung in der Materie schon sichtbar. Ich nehme einen Namen, Weizenbaum sagt, wenn ich einen solchen Roboter mit künstlicher Intelligenz einen Namen geben müsste, hier, und das sollte unsere Offenbarung 13, dann ist der äußerste Punkt der Vermaterialisierung, der Vergötterung, der Vergötzung der Materie, wenn das Standbild dann noch den Odem bekommt, der Grau der Verwüstung, und anfängt zu sprechen. Bitte, Geschwister,
lesen zu sprechen und zu befehlen, zu disponieren. Ja. Das Tier. Ja.
Das geschieht den äußersten Westen, bitte.
Abschließend noch für heute Abend, ich muss wieder mal an die Uhr gucken. Ach, haben ein gutes Uhrwerk da drin, eine Minute vor halb.
Hast du auch 5 Minuten später angefangen?
Wir haben erstens gesehen, wie beurteilt unsere Bibel das Wissen, die Weisheit und der Verstand des gefallenen Menschen. Zweitens, was ich jetzt sage, sind nur noch Unterthemen, die wir die nächsten Male dann näher ansehen werden. Denn es ist gut, wenn wir hier einmal möglichst gründliche Arbeit machen. Und Kassetten gibt er ja erst heraus, wenn das ganze Thema beieinander ist. Und in dem Fall kommen die Kassetten gehen erst weiter, wenn ich sie alle noch einmal gehört habe. Das muss dann sitzen. Was haben wir für eine Verheißung? Verhalte sie dich so, dass jeder Widersprechende zum Schweigen verurteilt ist. Zweitens, universal und globale Katastrophen lehnt naturgemäß die Lehre der Entwicklungstheorie ab. Denn eine stufenlose, langsame Entwicklung von einem aus dem anderen ist sofort katastrophal zunichte gemacht. Wenn eine Universalkatastrophe stattgefunden hätte, und die hat stattgefunden, eine ganze erste Schöpfung. Und dann die globale Flut in den Tagen Noahs. Drittens, da Gott der Gott aller Gnade ist und der Vater der Barmherzigkeit, hat er die Gepflogenheit, immer dann, wenn schwerste Gerichte über seine geliebten Geschöpfe bestimmt sind. Und diese Gerichte sind alles Anträge von heiligen Geschöpfen, die Gott nur genehmigt hat, nur für gut gefunden hat, für kurze Zeit zur Durchführung zu genehmigen, hat unser Gott die Gepflogenheit, jede Art von Leidenszeiten maximal abzukürzen. Gegensatz dazu, nicht Jahrmilliarden lang zuzuschauen, wie ein Geschöpf das andere quält und das eine vom anderen gefressen wird und immer das Stärkere oben aufkommt und das Schwächere zunichte gemacht wird. Jahrmillionen lang, unser Gott. Darf unser Gott auch gelegentlich den Kopf schütteln, wenn er noch auf seine Heiligen sieht, in der Hinsicht. Viertens, Was lesen wir denn im Schöpfungsbericht unserer Bibel in der Frage? Durch und von Fall zu Fall, von Geschöpf zu Geschöpf, nach seiner Art. Nach seiner Art. Wie viel Mal? 7 Schöpfungstage, mindestens 14 Mal. Jeden Schöpfungstag, sobald Lebewesen da sind, Pflanzen, jedes nach seiner Art. Steht es da. Und jetzt kommt eine ganz heikle, fast Frage, die man immer gestellt bekommt oder hört. Na gut, Gott hat alles geschaffen nach seiner Art. Hat er zuerst das Ei geschaffen oder das Huhn? Und in dieser dummen, einfachen Frage ist alles Übrige drin. Ne? Hat er zuerst den Samen eines Menschen geschaffen oder den Menschen? Bitte, jetzt, wo sind die Schriftgelehrten? Wer wagt es, Rittersmann oder knapp? Ne? Jawohl, ganz klar. Auf solche Fragen gibt die Bibel ganz klar Antwort, nämlich, als er die Pflanzenwelt geschaffen hat, ein jedes nach seiner Art, Samen tragend. Wo waren also die Samen? Im Gesamtgeschöpf, in der einen Pflanze, also eine Pflanze, ein Olivenbaum. Und in diesem einen Olivenbaum war schon alles drin, bis und mit den heutigen Olivenbäumen, alle Keime. Jedes Geschöpf nach seiner Art und in Adam, dem ersten Menschen, waren die Samen für die ganze kommende Menschheit schon drin, in den Lenden, haben wir gelernt. Gibt unsere Bibel Antwort auf alle Fragen? Die können so verfänglich sein, wie sie wollen. Woher nahm Kain sein Weib? Ne? Weil überlesen wird, dass Adam und Eva und die Nachkommen mehrere, viele Kinder zeugten und die mit Namen nur die herausgreift, die jetzt im Worte Gottes nötig sind. Und Luther hat hier geantwortet, dem frechen Fragesteller. Er ging in einen Weidenhain und schnitt Ruten ab, um solche zu züchtigen, die solche vorwitzigen Fragen stellen. Also das war nun Luther, aber das genügt uns nicht. Ich stelle die noch verfänglichere Frage an den betreffenden vorwitzigen Fragesteller. Woher nahm denn Adam sein Weib?
Einen Tiefschlaf ließ Gott auf.
Aus sich selbst. Ne? Ist das noch enger? Eine engere Ehe, Mann- und Weibstellung, als wenn Kain, wie es war, eine seiner Schwestern oder Cousinen geheiratet hätte. Durfte Abraham eine Halbschwester noch heiraten? War deshalb der Sohn der Verheißung Isaac nicht ganz bei Sinnen? Ja, wie es heute wäre, nicht? Antwort: In den Anfängen der Geschichte des gefallenen Menschen waren die Kräfte Gottes noch so da. Da war nächste Verwandtschaft unter Schwestern und dann Halbgeschwistern noch nicht gefährlich, nachteilig. Das Gesetz nun, 2,5 Jahrtausende später, nach dem Fall des ersten Menschen, verbietet schon Heiraten unter Cousins, nicht? Also Vettern und Basen, nicht? Und Ähnliches. Ja. Schluss. Jedes nach seiner Art, als Ganzes geschaffen, samentragend. Sechstens, nur schnell die Nebenfrage noch. Wie war denn das Benehmen der Tierwelt im Paradies? Adam und Eva vor dem Fall? Hat da der Löwe das Lamm gefressen? Was? Nicht gefressen? Merkt ihr so langsam, was ist mit der Entwicklungslehre? Diametral, das heißt maximal dem biblischen Zeugnis entgegen. Kurzfristige Änderung, um des Falles Adams willen, lässt Gott das große Licht zur Strahlkraft unserer Sonne herabtransformieren. Und der Mond, der so hell schien als kleines Licht wie die Sonne, die heutige Strahlkraft des Mondes abhängig von der Sonne. Weil der gefallene Mensch diese Strahlkräfte von dem großen Licht und dem kleinen Licht nicht mehr hätte ertragen können nach dem Fall. Erste Menschheit bis zur Sintflut, alles Vegetarier. Kein Tier hat das andere gefressen noch. Erst nach der Flut setzt Gott Fleischspeise ein für den gefallenen Menschen. Wieder eine neue, tiefer liegende Ebene, nicht in der Aufwärtsentwicklung eines Menschen, nicht vom Urknall bis heute, wo ja der Mensch heute steht, sondern im Herabsinken, ja, bis auf die Stufe, die dann eben die letzte, tiefste ist, die dann Gott auch mit den letzten, tiefsten Gerichten beantworten wird. Welche Gott genehmigt hat, um für alle Betroffenen eine Herrlichkeit endgültig, für alle Unendlichkeit erreichen zu können, die er auch als Gott ohne Genehmigung der schrecklichen Dinge nicht erreichen könnte. Soweit für heute Abend wieder. Wir durften in der letzten Stunde beginnen. Wir durften in der letzten Stunde beginnen, das Zeugnis der Bibel wieder einmal in einer besonderen Weise als Grundlage wahrhaftiger göttlicher Erkenntnis zu benutzen und neu kennenzulernen, indem wir die heute noch auf dem Erdenrund weit verbreitete Lehre der Evolution, der Entwicklungstheorie, einer fortlaufenden Entwicklung aus einer Urzelle in stufenloser, äußerst langsamer Weiterentwicklung von einer Urzelle war die Rede bis vor kurzem. Jetzt ist die Urzelle explodiert zu einem Urknall. Ernsthaft zu nehmen, bitte. Ernsthaft zu nehmen nach wissenschaftlicher Darstellung. Wird immer ernster genommen. Ein Vergleich wird gezogen. Der Gründer in der Hauptsache dieser Theorie menschlicher Herkunft, Darwin, hat unter vielen seiner Vergleiche und Lehrsätze und Beweisführungen den Vergleich gewählt, wie ein Baum Wurzelgebiete, Baumstamm,
dann Äste, Treib und Zweige bis in kleinste Verzweigungen. So hätten wir uns das sich entwickeln dieser gesamten Darstellung in der gegenwärtigen Welt, im Kosmos, dem Weltall vorzustellen. Ich habe auch die Bemerkung noch zur Kenntnis genommen, einer alten Beschreibung dieser Lehre Darwins, dass er dann prompt sagt, diese Sicht und diese meine Auffassung, meine Darstellungen brauchen nicht etwa Gott als Schöpfer wegzudenken, nicht nötig. Warum soll sich der Schöpfer nicht ebenso lange Zeit gelassen haben und es so gemacht haben? Da ist noch gnädig, nicht, dass er noch die Bemerkung macht. Gegenüber den von unzähligen Schülern während Jahrzehnten, nicht, die dann ohne es meistens zu merken, dann eben diese Lehrsätze weiter ausbauten, natürlich mit menschlicher Vernunft und menschlicher Weisheit und menschlichem Verstand, welche unser Gott ja gar nicht als solche anerkennt, sondern alles, wie wir sahen und hörten und kennen und lesen, besonders beim Apostel Paulus, ganz klar herausgestellt, dass Gott die Weisheit der Weisen in dieser Welt, im ganzen Weltall, und besonders die Weisheit des gegenwärtigen Zeitalters nicht. Das ist der Maximum, Höhepunkt der unheimlichen Erfindungen und Gegebenheiten. Ende dieses gegenwärtigen Zeitalters, vergleiche ich ja so, 6000 Jahre lang hat der Mensch den Acker gepflügt mit einem Joch Rinder oder Pferde. Und in wenigen Jahrzehnten geht diese horizontale Kurve immer steiler hoch und fliegt heute senkrecht in den Weltraum hinaus. Während wenigen Jahrzehnten. Wer will heute noch sagen, es war immer so? Das hört man heute immer nicht. Und die Spötter, die Petrus als solche erfasst hat im 2. Petrusbrief, sind es ja genau, die sagen, also wie die Dinge heute laufen und wir sie kennen, die Naturgesetze, also war es von Anfang der Schöpfung an. Also die anerkennen auch einen Schöpfer und eine Schöpfung, die Spötter. Ja. Eigenartig ist nun, dass dieser Vergleich genügt, um in seiner Konsequenz diese ganze Entwicklungslehre in sich selber zusammenbrechen zu lassen, aufzulösen. Stimmt, jeder Baum hat seinen Stamm, seine Äste, seine Zweige, aber an keinem Ast- oder Zweigende wächst eine andere Blüte und reift keine andere Frucht als die Frucht der Art des Baumes, wie Gott ihn geschaffen hat. Die Schrift sagt ja direkt, da denkt man ja, einfache Weisheit, ich glaube Jakobus schreibt das, kann man etwa vom Feigenbaum Trauben lesen oder vom Weinstock Äpfel oder das etwas? Jedes in seiner Art. Und da dürfen wir gleich einen Moment hier stehen bleiben. Indem Darwin Vergleiche nimmt, aus biologischen Vergleichen. Und es ist zu bemerken, dass gerade unter den wissenschaftlichen Gebieten es ausgerechnet die Biologen sind, die am zähesten an der Darwinschen Lehre festhalten und das immer mehr ausbauen. Und ja, wenn dann ein Biologe dann noch gläubig ist und gläubig sein will und diese Lehre biblisch nachweisen will, dass die Bibel diese Lehre bestätigt, dann haben wir den Beweis, dass die zähesten, modernsten Vertreter dieser Lehre Biologen es sind, die dann gerade gottgegebene Entwicklungsphasen, von denen es wimmelt in der Schöpfung Gottes. Ja. Darwin nimmt die Entwicklungsphase eines Frosches, naja, von der dem schleimigen Gelege und dann Kaulquappen, also ganz verschiedene Gestalten und Darstellungen von Wesen, die dann immer größer werden und zuletzt ist ein fertiger Frosch da. Wie ist denn bei Menschen? Männlicher Samenfaden, fast nichts bedeutend. Und dann die Entwicklung im Mutterleibe bis zum vollkommenen Menschlein, das geboren wird. Die ganze Schöpfung Gottes ist voll Entwicklungsphasen und Gebieten, und zwar fast in Bezug auf jede Art von Geschöpfen. Ja, und jetzt merken wir, wer hier, ja, wie der Architekt Frisch gesagt hat, wer heute Gott nicht denken muss, hat aufgehört zu denken. Nach allem, was man heute weiß, Herrlichkeiten in der Schöpfung, möchte man jetzt sagen, und von Menschen, die aufgehört haben zu denken, göttlicherweise wimmelt es. Und wir wissen, dass ja nur der Mensch, den die Gnade Gottes ergriffen hat und den Geist Gottes geschenkt hat, fähig ist, göttlicherweise alles zur Kenntnis zu nehmen, zu glauben, im Glauben erfassen, zu verstehen und zu verwalten. Ja. Um mit bei diesem Wort von Architekt Frisch zu bleiben, Menschen, leider trifft es die meisten heute, die aufgehört haben zu denken, denen leuchten dann diese Tatsachen, Entwicklung bei jedem Lebewesen von fast nichts, eine wunderbare Gestalt, ein, naja, also auf die ganze Schöpfung bezogen, selbstverständlich ist das überall so. Göttliche Frage, oder ja, oder Frage eines Sonntagsschulkindes, das angefangen hat zu denken, auf das verkündigte Gotteswort begonnen hat zu achten. Was war zuerst? Das Huhn oder das Ei? Wir haben das letzte Mal die richtige Antwort gehört. Selbstverständlich zuerst das Huhn. Biblische Begründung, natürlich schon ganz auf dem ersten Blatt der Bibel, beginnt bei den Pflanzen. Gott schuf jede Pflanze, jede in seiner Art, und jetzt das Zusatzwort, überall samentragend. Aha. Gott hat von jedem Exemplar geschöpft, das er als solches fertig darstellte, in seiner Art. Gewollt, dass sich alles und alle vermehren dann. Und hat in jedem fertig dargestellten Geschöpf nach seiner Art Samen. Und zwar wie viel hineingelegt? Bei den Menschen in die Lenden, bei den Tieren in die Hüften, bei den Pflanzen ins Holz und überall, wo nun Wachstum möglich ist, Vermehrung möglich ist, ist das die Art der Schöpfung, des Schöpfungsvorganges durch unseren Gott, durch Jesus Christus, dass er die einzelnen Schöpfungswesen fertig dargestellt hat, Pflanzen samentragend, Tiere samentragend, Menschen samentragend. Sie sollen sich ja vermehren. Immer ein jedes in seiner Art. Aha. Entwicklungsvorgänge hat Gott in jedem Geschöpf niedergelegt, hineingelegt, wie wir jetzt ganz klar zur Kenntnis nehmen durften. Wenn Gott in den Lenden des ersten Adam für uns unzählige Menschensamen, Keime, hineingelegt hat, dann ist ja klar, dass diese Samenzellen sehr klein sein müssen. Und die Samenfäden sind ja nicht da alle, sondern die entwickeln sich auch noch. Das heißt, wahrscheinlich auch mit Elektronenmikroskop gar nicht mehr feststellbare kleinste Dinge, für deren Existenz wir den Beweis in der Atomwelt haben. Unmessbar kleinste Dinge. Man kann sie nicht mehr Körper oder Räume nennen. Enthalten unmessbare Kräfte in sich. Also, Entwicklung aus den Samen, aus den Keimen, aber nur wieder zu dem gleichen Tipp in Mehrzahl, wofür Gott einen sogenannten Prototyp geschaffen hat und was uns betrifft, den ersten Menschen Adam. Entwicklung also in buntfarbiger, mannigfaltigster Art und Weise, aber immer nur in der gleichen Art. Das ist die Klarstellung. Ich sehe es so, wir wissen ja, dass Gott vor Grundlegung der Welt, wie Jesus uns empfiehlt, oder jedem, der einen großen Maximalbau erstellen will, hat Gott sich zuerst hingesetzt. Die Bibel benutzt ja auch menschliche Worte. Um die Kosten zu überschlagen, ob er das Vermögen habe, eine Schöpfung zu schaffen, wie er es will und wollte. Und diese Schöpfung in eine Herrlichkeit zu verwandeln und zu führen, die er selber nicht mehr an Herrlichkeit und Wunderkräften übertreffen kann. Eine Herrlichkeit, die kein Ende nimmt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geführt wird. Und da gilt dann ohne Ende, ob er es vermöge, das Ziel mit seiner Schöpfung zu erreichen, wie er es gerne hätte und wie er es will. Trotz allem Widerwillen und allen feindschaftlichen und feindlichen Bemühungen aus allen Teilen seiner Geschöpfe. Ob er es vermag, trotz allem sogar erst recht. Ah. Wie ist es beim Architekten, der einen Bau macht? Zuerst hat er ein Programm vorgelegt, also ich hätte gern ein Einfamilienhaus, so und so und das und so weiter und so weiter. Was macht der Architekt? Ja. Macht zuerst ein paar Striche, überlegt, so. Und jetzt in den Gedankengängen, was macht der Architekt? Entwickelt er jetzt auch ein Raum an den anderen und sagt, halt, das kann ich noch so machen und das gehört noch daher und so weiter. Das ist in den Programmpunkten. Bevor Gott die Schöpfung begann, als er alles ersann, alles erforschte, alles geprüft hat, alles geplant hat, da hat er alles überlegt, so. Und dann bestimmt. So, 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 so. Beispiel. Ich bekomme den Auftrag, eine Weltbauausstellung zu schaffen. Wie fange ich an? Was mache ich in der Hauptordnung bei einer solchen Ausstellung? Und zwar nicht nur die heutigen Bauten, jetzt in den wunderbaren oder schrecklichen Gestalten da zu präsentieren. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg war ja eine große Bauausstellung in Berlin. Ja, da war Corbusier und die verrückten Bauten waren da und die meisten sind stehen geblieben. Und eben nicht nur Bauten aller Art sollen da gezeigt werden, dargestellt werden, sondern jetzt hier eine gewisse zeitliche Reihenfolge der Entwicklung der Baukunst. Ne? Ja, dann fange ich an, meinetwegen, mit einer Lehmhütte, ne? Nur mit einem Eingang. Und dann daneben eine größere Lehmhütte, noch mit einem Fenster. Nicht? Und dann kommt noch eine Hütte so und so, und dann mit einem Kamin, und dann eines nach dem anderen, nicht? Stelle ich jetzt, nicht? Chronologisch stelle ich da, nicht? So. Bis zum verrücktesten, modernsten Bau. Nicht? Wie weit würde der betreffende Ausstellungsbesucher denken? Und wie richtig würde er denken, wenn er sagt, aha, da die erste Lehmhütte und dann langsam hat sich die Lehmhütte entwickelt zu dem zweiten Punkt und dann zu dem. Also eines hat sich aus dem anderen von selbst entwickelt. So. Ist es so? Nein. Sondern das Programm der Gedanken Gottes hat alles geordnet und er begann zu zählen mit 1. Haben wir gelernt. Atom Nummer 1. Gleichzeitig Element Nummer 1, Wasserstoff. Atom Nummer 2, Helium. Atom Nummer 3, Lithium. So. Jetzt frage ich, hat sich aus der 1 eine 2 entwickelt? Oder ist 1 eine Einheit und 2 eine Einheit? Hier beginnt es ja schon. Nicht?
Das ist ganz wunderbar, das Wort Gottes. Da ist ja zuerst die 1, die Aleph. Da kommt die 2. Und die 2 setzt ja voraus, dass zuerst eine 1 sein muss. Und dass dann die 1 und die 2 abheißt, Vater, ist der Herr. Ja, wunderbar. Und wenn wir schon an diesem Punkt sind, da steht zum Beispiel israelische Wissenschaftler mit dem Computer gegen die Bibelkritik.
So.
Da haben drei israelische Wissenschaftler sind jetzt daran und haben einen Zwischenbericht gegeben. Und da schreibt der eine dann, dass immer dieser Professor oder Dr. Katz, bis heute jeder Buchstabe darin ist wichtig. Wenn ein einziger ausgelassen wird, fällt ihre ganze Struktur zusammen.
Jawohl.
Nur ein Zitat ist schon.
Dankeschön.
Also die haben da drei bekannte Wissenschaftler, die jetzt mit dem Computer, den Logos, die Rechnung, also nach dem Alten Testament natürlich, das nun aufgegriffen haben und den Beweis bringen. Es kann nur, sie geben Gott wunderbar die Ehre, die Allerweisheit des Schöpfers sein, der solche Schrift, solches Wort und eine solche Rechnung zustande bringt.
Jawohl, danke schön. Ich habe das letzte Mal auf diese Schrift hingewiesen, Titel Die Entstehung der Genesis, das heißt des ersten Buches Mose. Des ersten Buches Mose. Zusammenfassend haben wir hier vor uns, und zwar verfasst, geschrieben von Archäologen. Eigenartig. Während Biologen, also die, die Lebensprozesse untersuchen und in ihren Gedankengängen erfassen wollen, die zähesten Vertreter der Entwicklungslehre sind heute, schreibt der betreffende oder Berichterstatter über die Darwin'sche Lehre in einem gewaltigen Brockhaus-Lexikon von 1895, schreibt er, heute sind alle Wissenschaftszweige global überzeugt von dieser Entwicklungslehre. Mit einer Ausnahme, der Archäologen. Mit Ausnahme der Archäologen. Die haben also schon damals gesagt, nein, unmöglich. Und zwar, diese Schrift, verfasst von Archäologen, stellen fest, ich ziehe drei Punkte heraus. Erstens, wir besitzen heute das ganze erste Buch Mose in hebräischer Schrift auf Tontäfelchen einzeln gefunden, übereinstimmend mit dem hebräischen Text bis auf den Buchstaben. Das ganze erste Buch Mose, jetzt kommt die Hauptsache zeitlich, gefunden in geologischen Schichten ungefähr 3.000 oder 4.000 Jahre vor Christus. Stimmt das mit der Bibel überein jetzt? Jawohl. Aha. Zweitens, diese erste Menschheit, ja, jetzt kommt er, eine erste Menschheit, auch nicht vor für uns Archäologen, keine Menschen auf der Erde vorhanden vor etwa 4.000, 5.000 vor Christus. Stimmt das mit der Bibel überein? Jawohl. Und zwar mit dem bildlichen Vergleich. Vorher auf dem ganzen Erdenrund ist in Bezug auf Menschendasein die ganze Erdkruste, Oberfläche jungfräulicher Natur. Keine Spur von Menschen.
Fortgang auf Kassette 2.